Ja, ich wünsche uns allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich heute, dass ihr heute hier seid. So nach so einer längeren Zeit war das Wetter immer so unbeständig. Heute Morgen scheint die Sonne und ihr habt euch trotzdem entschieden, hierher in den Gottesdienst zu gehen, hierher zu kommen, um einfach etwas zu hören. Vielleicht auch, weil ihr müsst, weil eure Kinder hier vorne stehen und den Auftritt haben. Ne, dann schön, dass ihr trotzdem hier seid. Ne, herzlich willkommen. Vielleicht auch, weil ihr sagt, hey, ich will voll gerne hier sein, weil es redet zu mir, dieser Gottesdienst spricht zu mir und ich möchte neu wieder etwas von Gott hören. Ich möchte was Neues von Gott erfahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es immer wieder so, wenn ich im Gottesdienst bin und eine Predigt spricht zu mir und dann nehme ich die so die Woche über mit. Und dann denkt man immer wieder drüber nach. Man denkt drüber nach. Es beschäftigt einen, es arbeitet in einen. Und ich hoffe, dass es bei dir auch so ist, dass du sagst, ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte meinen Weg neu einschlagen, ich möchte geradeaus so gehen, wie Gott es von seinem Wort gesagt hat. Und dass es bei dir auch funktioniert, weil bei mir funktioniert es nicht. Immer wieder versuche ich eine Entscheidung zu treffen und ich merke, ich versage. Ich weiß nicht, ob du dich an meine letzte Predigt erinnern kannst. Da stand ich hier mit einem T-Shirt, da steht kein Held drauf. Gott braucht keine Helden. Er liebt Versager. So ein David, der größte Sünder aller Zeiten. Und Gott liebt ihn. Warum? Weil er aufgestanden ist. Und das hat mich so beschäftigt, immer wieder, dass ich gesehen habe, hey, es gibt Menschen oder die Bibel, die ist so voll davon. Und ich glaube, in der Bibel gibt es mehr Versagergeschichten als von perfekten Menschen. Aber ich glaube, perfekte Menschen gibt es gar nicht, außer Jesus alleine, der hier so auf dieser Erde war. Und dann guckst du in die Bibel und für mich ist die Bibel immer wieder wie so ein Spiegel. Und ich gucke in den Spiegel, ich lese in der Bibel und sehe, ja, eigentlich sollte in den meisten Stellen der Bibel mein Name drin stehen. Versagen, verzweifeln, müde, ausgelaugt, Sünde, unfähig. Und du stehst da und sagst, ja, es ist so. Oder du sagst, ne, ich kann. Das Schöne ist an der Bibel, ne, ich sehe meine ganzen Fehler und dann sehe ich aber dieses Aber. Gott, der Liebe, der Geduld, der vergibt, der Heilung schaffen möchte. Er hat etwas vor. Er hat etwas vor mit dir und er möchte dir etwas mitgeben. Und das ist für mich immer wieder so ein ganz, ganz besonderes Bild. Und je länger ich Christ bin, je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr muss ich feststellen, ich versage immer mehr. Immer wieder merke ich, hey, du schaffst das gar nicht. Wirklich einfach nur vor Jesus zu stehen und sagen, Jesus, ich bin dein Kind, ich bin froh, dass ich zu dir gehören darf. Ich bin froh, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen. Ich bin froh, dass ich ohne Sünde heute diesen Tag verbringen durfte. Wer schafft das? Keiner. Wir müssen immer wieder feststellen, hey, wir versagen jeden Tag, immer wieder. Es geht mit der Freundlichkeit schon los. Morgens früh jemanden freundlich zu begegnen. Ehrliche Worte zu wählen. In meinem Alltag, in meinem Leben, einfach so sein, wie Jesus es möchte, ganz, ganz schwer. Aber ich muss immer viel wieder feststellen, dass ich einen Gott habe, der mich nicht bestraft, sondern einen Gott habe, der mich liebt und der dasteht und sagt, na, bist du fertig? Komm, wir machen weiter. Und du merkst so, oh, ich muss mich verändern. Da muss etwas anderes sein. Ich muss mich wieder neu auf Gott ausrichten. Und Gott, wenn ich zu ihm komme, bei ihm um Vergebung bitte, ich weiß, er wird mir vergeben. Ich möchte mit dir heute drei Begegnungen ansehen. Eigentlich bräuchte ich jetzt gar nicht mehr zu sprechen. Eigentlich müsste ich diesen Bibeltext, den wir gleich angucken, oder diese drei Texte, die wir angucken, eigentlich müssten wir einfach diese ganzen Geschichten durchlesen. In Ruhe uns hier hinsetzen und lesen und zuhören und wirken lassen. Die Geschichte hat mich so sehr bewegt, die lässt mich seit längerem so gar nicht mehr los, weil ich einfach merke, wie Gott seinen Weg mit dir geht. Wie Gott mit mir diesen Weg geht und Gott so viel Geduld, so viel Liebe hat. Es ist unglaublich. Wenn jemand von euch in der Kinderstunde war, oder so die Kindheit in der Kirche, in der Gemeinde verbracht hat, vielleicht auch in der Kirche, im Konfirmandenunterricht oder irgendwo, der kennt vielleicht die Geschichte von Jakob und Esau. Wer hat die schon mal gehört? Guck mal, ganz viele von euch kennen die Geschichte von Jakob und Esau. Jakob und Esau sind Zwillinge, zwei Brüder, die Söhne von Isaak. Isaak kennen wir auch aus den Kindergeschichten, ist der Sohn von Abraham. Ich werde jetzt nicht in die geschichtlichen Details reingehen, aber ich möchte mit euch über Jakob sprechen und Esau, weil die beiden gehören zusammen. Es sind Zwillinge. Diese Jungs hatten schon einen interessanten Start. Einen sehr, sehr interessanten Start. Die Schwangerschaft war alles andere als einfach. Die zwei Jungs haben sich im Mutterleib schon geprügelt. Und die Mutter war fertig. Es war am Ende, ne, und hat gebetet: Herr, warum? Warum muss ich denn so eine schwere Schwangerschaft tragen? Und Gott sagt: Ich habe etwas vor mit deinen Jungs. Ich habe etwas vor. In deinem Leib entstehen zwei Nationen. Das war eine Ansage. Diese beiden Jungs kommen zur Welt. Wir wissen, bei Zwillingen gibt es immer einen, der zuerst auf die Welt kommt, oder? Da kommen die beiden Jungs auf die Welt. Der erste, ein rothaariger, vollbehaarter, kräftiger Junge, kommt auf die Welt und die Mutter nennt ihn Esau. Und dahinter, völlig verblüffend, steht der andere Bruder und hält sich an der Ferse fest und kommt auch auf die Welt. Und die Mutter nennt ihn Fersenhalter. Komisch, ne? Erst gibt es so Esau und dann Fersenhalter. Das heißt, er heißt Jakob. Er hat sich an der Ferse festgehalten. So ein bisschen so ein Bild, ja, was man sagt ja immer so, wenn Kinder klein sind, was wird aus ihnen werden? Ne? Ein bisschen so ein Bild wie, boah, der Junge, Jakob wollte sich vordrängeln. Er wollte sagen, lass mich los, lass mich vor, ich will zuerst auf diese Welt kommen. Eigentlich wollte ich der Erste sein. Der erste Gedanke. Die Jungs wuchsen heran, jeder geht zu seinem Weg und auch Zwillinge haben so unterschiedliche Interessen. Esau, ein wilder Junge, ein starker Junge, Jäger, streift in der Landschaft umher, ist viel unterwegs. Und Jakob ist so ein häuslicher, so ein ruhiger und ist gerne zu Hause, hat es gern gemütlich und ist so mit Mama unterwegs. Und Esau ist der Liebling von Papa. Es gibt immer so Papa- und Mama-Kinder. Zwei unterschiedliche Jungs, unterschiedlicher geht es gar nicht. Irgendwann kommt Esau von der Jagd zurück, kein Tier gefangen, völlig fertig, total müde, absolut kaputt. Und Jakob sitzt und hat sich gerade so eine vegetarische Linsensuppe gekocht. Ja, und da kommt da so ein Fleischfresser, ne? So ein richtiger Kerl, der viel gerne Fleisch isst, kommt und hat so einen großen Hunger und sagt: Bitte, ey, ich sterbe, ich schaff's nicht mehr, gib mir was zu essen. Und Jakob sagt: Klar, gib mir dein Erstgeburtsrecht, dann gebe ich dir was zu essen. Sein Magen knurrt so sehr, der hat so einen Hunger, ich kipp gleich um. Sagt: Ja, ich gebe dir mein Erstgeburtsrecht, ich habe Hunger, ich will essen. Jakob sagt: Schwör, festmachen, damals haben sie vielleicht noch nicht so Papier gehabt, Vertrag zu machen, schwör, er schwört, zack, er hat das Erstgeburtsrecht und der Bruder isst, setzt sich dran. Können wir uns erinnern? Er hat sich an der Ferse festgehalten, er wollte damals schon, eigentlich wollte er der Erste vordrängen, lass mich vor. Der Vater ist alt geworden, sieht nicht mehr so gut und sagt sich: ich muss Vorsorge treffen für meine Jungs und ich muss meine Jungs nach vorne schicken. Also, ich brauche Esau, den Erstgeborenen, den echten Erstgeborenen, und muss ihn segnen. Und er schickt seinen Erstgeborenen zu sich und sagt: Junge, komm her, ich möchte dich segnen. Ich möchte dir dein Segen geben, bevor ich sterbe. Geh aber, jag mir ein Wild und ich möchte was Gutes essen, vielleicht mein letztes gutes Mal, und dann bin ich auch bereit zu gehen. Bevor ich gehe, möchte ich das tun. Esau freut sich schon, kriegt gleich den Segen. Klar, Papa, kriegst ein gutes Wild. Und er zieht los in den Wald, in die Felder und versucht was zu jagen. Und die Mutter kriegt das mit und sagt: Nein. Mein Sohn, der Jakob, den ich so lieb habe, der soll das Erstgeburtsrecht bekommen. Und sie zieht los, geht zu Jakob und sagt: Jakob, komm mal her. Dein Vater will deinen Bruder segnen. Du musst rein. Sagt er: Geht gar nicht. Wenn ich reingehe, Papa ist zwar blind, aber wenn er mich anfasst, Ich habe nicht so viele Haare wie mein Bruder auf den Armen. Ich bin nicht so behaart wie der. Der wird das merken, das geht gar nicht, sagt die Mutter, das ist gar kein Problem. Wir schlachten ein Tier, wir machen Fell dran und dann gehst du rein, wenn der Vater föhnt, dann merkt er die Haare, das wird schon klappen. Ich mache dir ein gutes Essen, das wird dem Vater auch schmecken. Was passiert? Jakob geht und macht. Der nächste Betrug. Zuerst hat er eine Top-Karriere hinter sich als Betrüger. Das Geburtsrecht seines Bruders ausgenutzt. Dafür gesorgt, dass er einen Segen auch bekommt. Also zack, es hat alles geklappt. Ich habe mein Erstgeburtsrecht. Ich bekomme meinen Segen und jetzt geht's richtig los. Es war Esau nicht bewusst, was er damals getan hat. Esau war es nicht klar, was er damals bei der Suppe getan hat. Aber jetzt merkt er, als er zurückkommt, sein Vater sagt, ich habe den Segen schon vergeben. Die Geschichte ist so intensiv, Leute. Setzt euch heute Nachmittag hin und lest euch diese Geschichte durch. Es hat so viel zu sagen. Jakob hat bis jetzt nicht viel Glück gehabt. Hat alles das bekommen, was er wollte, aber Glück war nicht dabei. So Führung und so eine gute Zeit, ich bin nicht dabei. Ich bin sicher, wenn du heute deinen Vorteil suchst, wird es dir genauso gehen wie so einem Jakob. Wenn du heute danach es mit Ehrlichkeit nicht so ernst nimmst, wirst du auch nicht ganz zur Ruhe kommen. Vielleicht musst du nicht flüchten, so wie Jakob, der musste flüchten, weil sein Bruder ihn umbringen wollte. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du auch nicht mehr kannst. Jakob haut ab. Jakob muss weg, sein Bruder will ihn töten. Also hat er gehört, er hat Verwandtschaft ganz weit weg und da gehe ich jetzt hin. Und irgendwann, wenn du alleine durch die Wüste, durch die Berge läufst, durch die Felder läufst, irgendwann wird es Nacht und nachts laufen ist ein bisschen schwierig, er ist müde. Und was macht er? Er muss sich erstmal ausruhen. Und komm, wir lesen diesen Text aus 1. Mose 28, Vers 11 bis 15. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst und ich bringe dich heil wieder hier in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Wow, was für ein Traum, oder? Da ist Jakob Angst hinter sich und zu Unsicherheit vor sich, liegt im Bett und erfährt, hat einen Traum, eine Leiter. Ein Gott, der zu ihm spricht. Eine Zusage macht. Aber kennen wir diese Himmelsleiter nicht irgendwo her? Kommt mir diese Himmelsleiter nicht irgendwo her bekannt vor? Ganz ehrlich, ich würde auch gern so einen Traum haben. Ich hätte echt gern mal so einen Traum, wo man so diese Gottesbegegnung hat. Das Schöne ist, dieser Traum ist heute Realität. Sagst du jetzt, ja klar, Alex, alles gut mit dir? Ja, ist. Kommen wir lesen, Johannes 1, Vers 9 und die nächsten Verse. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab allein Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Sie selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jakob hat im Traum diese Herrlichkeit gesehen. Jakob kannte diese Herrlichkeit nicht persönlich, nur vom Hören und Sagen. Kannst du dich erinnern an den Versen, die wir eben gelesen haben, dass Gott gesagt hat, ich bin der Gott deiner Väter. Es war noch nicht Jakobs Gott. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. ob du sagst, es ist mein Gott oder es ist Gott meiner Väter. Ich habe einen ganz tollen Satz gelesen oder gehört, Gott hat nur Kinder und keine Enkelkinder. Also um ein Kind Gottes zu sein, muss ich eine Entscheidung treffen. Muss ich sagen, ja, ich möchte ein Kind Gottes sein. Und Gott nimmt uns als Kinder auf. Durch Jesus Christus. Diese Leiter, die steht heute schon hier unten. Der Weg zum Himmel ist heute frei. Und Jakob sieht das und Gott sagt, ich bin bei dir, ich werde bei dir sein. Gott sagt zu ihm, ich gebe dir, merkt euch das mal für die nächsten Begegnungen, ich gebe dir, du wirst, ich habe etwas vor mit dir. Das sagt Gott, Gott gibt ihm diese Zusage. Nicht vergessen, Gott redet hier mit einem, der vom Betrug, Lüge und List geprägt ist. Es ist kein perfekter Mann. Es ist keiner mit einer sauberen Linie, mit einer sauberen Geschichte. Er ist einer, der versucht hat, die ganze Zeit irgendwie sein Recht zu bekommen. Das, was er haben möchte, will er bekommen. Und Jesus sagt dir heute, ich will, dass du ein Kind Gottes wirst. Ich habe viel vor mit dir. Ich will dir das Leben geben. Und Gott sagt dir heute, ich gehe mit dir. Du wirst. Ich habe etwas vor mit dir. Ist das nicht schön? Gott hat nur Kinder und keine Enkelkinder. Er will eine ganz klare Beziehung mit uns. Was ist das für ein Traum? Was für eine Begegnung mit diesem Gott? Gab es Momente in deinem Leben, dass du vielleicht gedacht hast, boah, das war ein göttlicher Moment. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Kennst du vielleicht solche Momente? Vielleicht hast du ein Buch gelesen oder einen Film gesehen und dieser Moment hat dich so sehr berührt, dass du sagst, boah, hat etwas zu mir gesprochen. Vielleicht hast du auch in einem Gottesdienst gesessen, ein Lied gehört von der Gruppe oder das gerade gesungen wurde, eine Predigt gehört, die gerade gesprochen wurde und du saßt da und es hat dich irgendwie bewegt. Das war ein göttlicher Moment. Vielleicht warst du im Urlaub und bist irgendwo in den Bergen gewesen, in der Natur gewesen und bist auf einmal still geworden, hast gedacht, wow. Da ist etwas, was viel, viel mehr ist. Da ist ein Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat. Er sagt zu dir, ich will dein Vater sein, du sollst mein Kind sein. Dieser Jakob mit einer Vergangenheit von Lüge und Betrug erlebt die Zusage Gottes für seine Zukunft. Nach dem Traum, der Traum ist meistens schnell vorbei und dann erschrickt man, wacht auf und dann lesen wir weiter. Jakob erwachte, erschrocken blickte er um sich, tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort, hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf, nahm den Stein, auf dem er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden, bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Wenn du Gott noch nicht kennst, ihn vielleicht nur von Hörensagen kennst, er immer noch nur ein Gott deiner Väter ist, wird jede Begegnung mit diesem Gott für dich immer erschreckend sein, aufwühlend sein. Es wird komisch sein. Du wirst nicht wissen, woher ist das, was ist das? Für Jakob war es verwirrend. Gott kannte Gott von seinen Vätern, aber selbst nicht. Klar wusste er, dass Gott, hat er erkannt, hier wohnt Gott. Wir wissen heute, Gott wohnt überall. Da, wo wir sind, dürfen wir Gott begegnen und Gott ist da. Es ist seine Welt, es ist seine Schöpfung und Gott ist heute überall. Aber Jakob, es ist gut, was er gemacht hat. Er hat gesagt, ich möchte mir hier einen Denkzettel setzen, eine Gedenkstätte setzen, eine Erinnerung setzen. Wenn ich irgendwann mal zurückkomme, dann muss ich sagen, hier bin ich Gott begegnet. Ich weiß nicht, ob du so einen Ort kennst, dich daran zu erinnern, das zu sehen. Oder sagst, hey, ich weiß noch, damals, das war eine besondere Zeit. Und dann, was Jakob dann tut, ist völlig in Ordnung und normal, wenn man Gott noch nicht kennt. Aber es ist interessant. Dieses Wenn, Dann, kennen wir das? Wenn der Herr mir beisteht und mich beschützt, wenn er mir genug zu essen und zu trinken, wenn er mich versorgt, mich wieder heil nach Hause bringt, dann soll er mal Gott sein. Also wenn Gott das alles macht, so diese Bedingungen, dann soll er für mich da sein. Denken dran, was Gott vorher gesagt hat. Gott hat in seinem Traum vorher gesagt, durch dich werden deine Nachkommen reich werden. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich. Gott hat ihm das schon alles gesagt. Hat er nicht zugehört? Niemals lasse ich dich im Stich, sagt Gott. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Aber wenn du dir unsicher bist, wenn du sagst, hey, ich kenne diesen Gott ja gar nicht, ich weiß gar nicht, wer dieser Gott wirklich ist, ich gebe dir einen Tipp, sag es ihm. Nimm dir doch einfach mal vor, einen Monat lang jeden Tag einen Teil aus der Bibel zu lesen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Evangelien, wo so viel über Jesus steht, wie Jesus gelebt hat, wer Jesus war. Nimm dir vor, jeden Tag, 15, 20, 30 Minuten, kannst du auch ruhig länger, einfach mal dir vornehmen, ich möchte jeden Tag einen Text in der Bibel lesen. Sag Gott jeden Tag, dass du ihn kennenlernen möchtest, dass du es ernst meinst und frag ihn, wer er ist. Ich bin sicher, Gott wird dir antworten. Das Schöne an Gott ist, er ist lebendig. Er hat Geschichte geschrieben. Er ist da. Es ist keine Philosophie, eine Religion, sondern es ist ein Gott, der mich geschaffen hat, der seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit wir heute leben können. Ich bin sicher, er wird antworten. Und das ist das Schöne. Nach dieser Begegnung zieht Jakob weiter. Er kommt das Gebiet seiner Verwandten, trifft Hirten, dann kommt eine ganz lange Geschichte, eine sehr krasse Geschichte, eine Geschichte, die auch wieder weiter geprägt ist von seiner Grundeinstellung, immer den Vorteil rauszuholen. Das Interessante ist, wenn man nicht ehrlich lebt, wenn man versucht, immer seinen Vorteil rauszuholen, wird man auch ganz schnell selbst betrogen. Jakob kommt dorthin zu den Verwandten, sieht dort eine wunderschöne Frau und sagt, wow, die will ich haben. Verliebt sich in sie, lernt den Vater kennen, es passt alles von der Verwandtschaft, von der Sippe, dass er sie heiraten kann. Und er sagt, ich möchte deine Tochter haben. Und der Vater Laban sagt, 7 Jahre musst du für mich arbeiten, dann kannst du sie haben. Die Schwester, die Frau, in die er sich verliebt hat, hat noch eine ältere Schwester gehabt. Die war aber nicht so schön. Die Bibel sagt, sie hatte keine glänzenden Augen oder trübe Augen. Also sie war nicht so eine schöne Ausstrahlung wie die erste. Und dann geht Jakob hin und sagt, okay, ich mach's. Und er arbeitet 7 Jahre lang, intensiv, hart, voll, immer mit dem Ziel, in 7 Jahren, bald habe ich diese Frau. Und dann kommt die Hochzeit. Eine riesen Hochzeit. Alle werden eingeladen, es wird gefeiert. Und am nächsten Morgen nach der Hochzeitsnacht sieht er seine Frau das erste Mal. Ich habe mich gefragt, warum sieht er sie dann das erste Mal? Damals waren die Frauen verschleiert, sie waren verhüllt, Strom gab es auch nicht, vielleicht hat man sich dann in der Nacht auch noch nicht mehr gesehen, wenn die Hochzeit bis in die Nacht ging. Und am nächsten Morgen sieht er seine Frau und kriegt voll den Schock. Das ist die ältere Schwester. Der Vater hat gesagt, nee, mein Junge. Erst die ältere Schwester, dann die Jüngere. Ich kann nicht die Jüngere zuerst abgeben. Also Verhandlung, nochmal 7 Jahre, dann kriegst du auch meine Jüngere. Was will Jakob machen? Er will unbedingt diese eine haben und er arbeitet nochmal 7 Jahre und kämpft und arbeitet dafür. Und man merkt in der ganzen Geschichte, es ist die Vater und Jakob und Schwiegervater, die werden sich nicht grün miteinander und die sind sich nicht ganz wirklich einig. Einer versucht dem anderen seinen Vorteil rauszuschlagen, gerade was in der Viehzucht angeht, in der Wirtschaftlichkeit und Jakob sagt, ich will weg. Ich will weg hier, ich habe die Nase voll, das funktioniert nicht, das gefällt mir nicht. Laban will, dass er bleibt, sein Schwiegervater versucht ihn mit List zu halten. Jakob überlistet ihn mit der Zucht der Tiere und füttert die Tiere anders und tränkt sie anders, damit er am Ende mehr Tiere hat, darauf, worauf sie sich geeinigt haben. Und irgendwann hat Jakob die Schnauze voll und er haut einfach nachts Hals über Kopf mit seinen Frauen, mit seiner Sippe, hauen die ab. Labern rennt hinterher, was soll das? Hättest du wenigstens Abschied machen können? Es gibt wieder Streit, es gibt wieder Ärger, es ist am Ende wieder ein Deal, der gelaufen ist. Die haben sich geeinigt und jeder zieht seinen Weg. Jakob hat hier Streit und haut ab. Und vor sich hat er seinen Bruder, der ihn umbringen will. Eine Perspektive vom Feinsten. Und dann ist wieder Jakob, der sich wieder Pläne schmieden will. Hier hat er sich Pläne geschmiedet und immer versucht, sich irgendwie rauszureiten. Und dann geht er und sagt, oh, mein Bruder. Und jetzt muss er wieder einen Plan schmieden. Sein Bruder will ihn umbringen und er muss einen Plan schmieden. Und er zieht los. Gott hat ihm vorher diese Zusage gemacht, zwar einige Jahre vorher. Er hat damals gesagt, wenn, dann. Und jetzt zieht er los Richtung seinem Bruder, schmiedet Pläne und sagt sich, ich möchte die Tiere vorschicken, Geschenke machen, Boten vorschicken, gucken, wie mein Bruder ist. Ganz, ganz, ganz langer Plan. Und ganz zwischendurch, das musste ich gestern nochmal kurz mit in meinen Text reinschreiben, ganz zwischendurch erscheint so ein kleiner Augenblick, ein kleiner Wink von Gott. Er ist auf dem Weg, er ist unterwegs. Und Jakob setzte seine Reise fort. Unterwegs begegnet ihm eine Schar von Engeln. Als er sie sah, rief Jakob, hier ist das Lager Gottes. Er geht weiter, tut so, als ob nichts gewesen ist. Wow, ein toller Moment. Geht weiter und macht weiter seine Strategie. Teilt auf, damit wenn sein Bruder ihn töten will, hat er nur einen Teil getötet und nicht alle, mit Bestechungsgeschenken, damit er seinem Bruder gut stimmen kann, um zu ihm zu kommen. Und ich dachte mir nur so, Gott ist auf unserem Weg mit uns und manchmal gibt er uns solche Lichtmomente und sagt, komm mal, ich bin da. Ich habe dir doch gesagt, ich werde dich beschützen. Ich habe dir doch gesagt, ich werde bei dir sein. Und du tust es ab und du rennst einfach nur weiter und machst dein eigenes Ding und gehst deinen eigenen Weg. Gott läuft dir manchmal über den Weg und möchte dir einzelne kleine Lichtblicke schenken. Und Jakob macht, nein. Mit Bestechungen, Geschenken versucht er seinen Weg weiterzugehen. Ich weiß es, Jesus sagt so oft und so viel, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Wenn du Weisheit brauchst, wenn du Klarheit, eine Entscheidung brauchst, komm zu mir, ich sag's dir. Was mache ich? Ich versuche mir Strategien zu überlegen, ich versuche mir Wege zu überlegen, um weiterzugehen. Genauso ist mein Freund Jakob. Jakob hat alle über den Fluss gebracht. Und dann sagt er, Leute, bringe euch alle über den Fluss, zieht alle schon mal in diese Richtung, ich bleibe noch hier diese Nacht und muss mir noch weiter überlegen, wie werde ich jetzt morgen, übermorgen, nächste Woche meinem Bruder begegnen. Und er ist ganz alleine auf der anderen Seite des Flusses und erlebt seine zweite Gottesbegegnung, eine Begegnung der ganz anderen Art. 1. Mose 32, 25 bis 32. Nun blieb er dort alleine zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnet der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Die Kommentare über diesen Text überschlagen sich, gerade in dem Gespräch mit diesem Mann. Ich bin kein Theologe und ich möchte es einfach angehen. Und ich möchte auf diese Situation eingehen, an diesem Kampf, in dem Jakob und dieser Mann stehen. Ich würde den Text überschreiben, manchmal muss Gott dir eine Lektion erteilen, dass du es endlich verstehst. Jakob ist bis jetzt immer seinen Weg gegangen. Er hat seine Strategie angewandt und er hat gehandelt, so wie er es für richtig hält. Er hat nicht nach Gottes Willen gefragt. Er hat nicht geguckt, was möchte Gott? Ehrlichkeit, Respekt, all die Sachen voreinander, diesen Weg zu gehen, das, was das Richtige ist. Er musste erkennen, dass er seinen Weg Gott überlassen muss. Am Ende hält er ihn noch fest. Er kann jetzt nicht mehr, ist völlig ausgenockt, kann eigentlich gar nichts mehr. Und jetzt braucht er den Segen. Es war ihm bewusst, dass es Gott war, der mit ihm gekämpft hat. Weißt du, Gott lässt dich nicht los. Gott hält an dir fest und sagt, ey, komm endlich. Vielleicht muss Gott manchmal auch so einen kleinen Seitenhieb geben, damit wir endlich mal sagen, hey, ja, richtig. Ich muss endlich mal aufstehen. Er will, dass du deinen Weg ihm überlässt. Jakob war sich nicht sicher, wie sein Bruder ihm in der nächsten Begegnung begegnen wird. Er hat Pläne geschmiedet, um ihn gut zu stimmen. Gott hat ihm vorher gesagt, ich bin bei dir. Du weißt nicht, wie dein Leben weitergeht. Du weißt nicht, was deine Zukunft dir bringt. Du bist in Schwierigkeiten in deiner Beziehung, in deinen Freundschaften, in unterschiedlichen Sachen. Und Gott hat zu dir gesagt, ich gehe mit dir. Komm zu mir. Halte dich an meine Richtlinien. Halte dich an dem, was ich sage, weil ich habe Gutes mit dir vor. Aber wir gehen trotzdem immer unseren eigenen Weg. Du kannst dir sicher sein, wenn du Gottes Kind bist, nicht, wenn du nicht sagst, es ist der Gott meiner Väter, sondern wenn du sagst, es ist mein Gott, dass Gott mit dir geht und dass er dich beschützen und bewahren wird auf dem Weg, egal wie der Ausgang sein wird. Jakob hätte sich sagen können, es war alles Mist, ich gehe hin, ich werde bei meinem Bruder Buße tun für die Fehler, die wir getan haben, und Gott wird am Ende das alles das richtig machen. Dieses Vertrauen muss man aber erstmal haben. Die ihn aber aufnahmen, haben wir vorhin gelesen, und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. In Jesus ist Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und wir dürfen uns nach ihm ausrichten. Werde sein Kind, setze dein Vertrauen ganz auf Jesus, der es uns so einfach gemacht hat. Wir brauchen nur zu ihm kommen und sagen, ja, ich möchte dein Kind sein. Jakob zieht über den Fluss, begegnet seinem Bruder. Und es folgt eine turbulente Zeit. Zwei unterschiedliche Brüder, unterschiedliches Denken, unterschiedliche Gedankengut, unterschiedliche Richtungen zu leben. Und es ist eine intensive, turbulente Zeit mit keinen schönen Geschichten. Es ist alles zu lang, das jetzt zu lesen. Und irgendwann mal sagt Jakob, hier geht's nicht weiter. Und dann kommt die nächste, die dritte Gottesbewegung, Gottesbegegnung. In 1. Mose 35, Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh wieder nach Bethel. Können wir uns erinnern? Bethel war die erste Gottesbegegnung. Da, wo er auf diesem Stein geschlafen hat, wo er die Treppe gesehen hat. Bleib dort und bau mir einen Altar. Denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Jakob befahl seiner Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch, zieht euch saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel, dort will ich für Gott einen Altar bauen. Denn er ist es, der in der Not meine Gebete erhört hat. Während meiner ganzen Reise bis hierher ist er immer bei mir gewesen. Ist das nicht ein anderer Jakob als der, der vorher da war? Jetzt endlich kommt der entscheidende Spruch, der entscheidende Punkt. Gott spricht wieder zu Jakob und sagt, Junge, geh zurück an den Ort, an dem ich dir begegnet bin. Geh zurück, erinnere dich daran. Vielleicht solltest du heute auch mal an den Ort deiner Begegnung mit Gott zurückkehren. Vielleicht solltest du in den Gedanken oder vielleicht auch physisch, dass du heute mal dorthin gehst, wo du deine erste Begegnung mit Gott hattest, wo du eine Entscheidung für Jesus Christus vielleicht mal getroffen hast. Oder der Ort, wo du gesagt hast, das war ein göttlicher Moment. Und dich wieder neu daran zu erinnern, dass Gott heute zu uns spricht. Was war das für eine Situation, die göttlich war? Wo bist du von Gott angesprochen worden? Erinnere dich vielleicht mal daran. Geh zurück an den Ort. Tu das, was Jakob getan hat. Reinige dich. Lös alles. Lass alles ab, was dich hindert, was dich stört in der Beziehung zu einem Schöpfer. Was dich hindert, was dich stört in die Blickausrichtung zu Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist und auferstanden ist. Jakob sagt seiner Sippe, werft alle Götterfiguren weg, die ihr euch noch bei euch habt. Wascht euch, zieht euch saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel an den Ort, wo ich Gott begegne. Und er war immer bei mir. Das sagt er jetzt. Während der Reise hat er andere Dinge getan. Wenn du zurückguckst, wirst du sehen, Gott war trotzdem bei dir. Und Gott ist so geduldig, hat so viel Ruhe, hat so viel Gnade und Geduld, dass er sagt, ich warte, wenn du mich brauchst, ich bin da. Und wir rennen immer vorbei und machen unsere eigenen Dinge. Und weißt du, auf einmal höre ich nicht mehr der Gott meiner Väter, auf einmal höre ich hier, Gott ist der, der bei uns war und ihn wollen wir anbeten. Richte dich nach Gott aus. Entferne alles, was dich von seiner Nähe trennt. Entferne, was dich wieder von Gott entfernen könnte. Löse es, lass es weg. Was können die Götter von heute sein? Götter von heute sind Dinge, die eine höhere Priorität in deinem Leben haben als dein Gott. Wenn andere Dinge dir wichtiger sind, die du vorziehen würdest, als in der Beziehung mit Gott zu stehen, sind das deine Götter. Es müssen keine materiellen Figuren sein, sondern es kann viel sein, da wo mein Herz ist. Du weißt selber, wo deine Götter alle stehen. Und Gott sagt, Jakob sagt, lass uns davon lösen. Gott sagt, ich möchte dich komplett frei machen. Jemand sagt, was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zuerst sagt er, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Wenn du Gott nicht von ganzem Herzen liebst, sind alles andere deine Götter. Lieb Gott von ganzem Herzen, investiere dich in andere Menschen, nimm dich an in der Identität, die du von Jesus bekommen hast. Nimm an, dass Jesus dein Herr sein möchte. Nimm an, dass er dir die Schuld vergeben möchte. Und dann kannst du sagen, es ist mein Gott. Bevor du nicht sagst, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt in den Himmel, nur zum Vater, nur alleine durch dich, Jesus. Es ist immer noch ein Gott deiner Väter. Ein Kind Gottes bist du, wenn du dies sagst und dich nach Jesus ausrichtest. Da kannst du noch so religiös aufgewachsen sein. Da kannst du dich noch so gut konzentriert haben und mitgearbeitet haben. Dein Herz, Jesus will nur dein Herz. Er will keine Unterschrift auf dem Papier. Er will nichts, was irgendwo im Amt drin steht, ob du evangelisch, katholisch, freikirchlich oder irgendwas anderes bist. Er will dein Herz. Er will mit dir eine intensive Beziehung. Mach was draus. Und richte dich nach diesem Gott aus. Jakob hat so viele Fehler gehabt. Gott ist mit ihm gegangen und er durfte es erkennen. Ich habe viele Fehler und ich habe heute noch viele Fehler. Würde Jakob heute noch leben, hätte er auch noch viele Fehler. Aber Gott ist so geduldig und er nimmt uns auf und sagt, ich gehe mit dir. Und wir dürfen uns unser Denken verändern, dürfen uns nach Gott ausrichten, dürfen bei ihm um Vergebung bitten und er reinigt uns. Und wir dürfen vor unserem Gott stehen. Und wir dürfen ihn anbeten. Das wünsche ich dir, dass du heute hier rausgehst und sagst, ja, es ist mein Gott. Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist mein Retter. Er ist mein Herr. Und nicht, es ist der Gott meines Freundes. Es ist der Gott von Alex. Es ist der Gott von meinen Verwandten. Es ist der Gott meiner Väter. Sondern, dass du sagst, es ist mein Gott, mein Erlöser, Jesus Christus. Und das feiern wir bald an Ostern. Dass er gestorben und wieder auferstanden ist für uns Menschen, um uns zu retten. Amen.